wunderschönen guten Morgen. Das, was wir jetzt angespielt haben, ist nicht nur das Mini-Vorspiel, sondern schon mal ein Eindruck von dem Lied, was ihr gleich singen sollt. Und ich nehme an, dass viele von euch das nicht kennen, haben wir gedacht, dann üben wir das lieber mal schon mal vorher, dass die Leute, die dann später kommen, von euch eingeführt werden ins Lied, ja? Da ist schon der Text und es geht folgendermaßen. As we seek your face, as we know your heart, feel your presence, acceptance, as we seek your face. Ich finde, das ist ein Lied, das kann man sogar vor 10 Uhr noch einüben, ohne dass einem das Gehirn platzt. Ja, wir probieren es mal, ja? As we seek your face, may we know your heart, feel your presence, acceptance, as we seek your face. Gleich nochmal. As we seek your face, may we know your heart, feel your presence, acceptance, as we seek your face. Damit die anderen die gleiche Chance hinterher haben, singen wir die zweite und dritte jetzt nicht, dann sind wir dann alle gleich. Aber die Silke ist noch nicht da, dann können wir es nochmal ganz singen. Komm, lass es nochmal ganz singen, bis die Silke da ist. Singen, ach, die ist sogar da. Singen wir es einmal nochmal ganz. As we seek your face, may we know. As we seek your face, move among us now, come reveal your power, show your presence, acceptance, move among us. Your faith we fall, sovereign Lord, we cry holy, holy, at your feet we fall.
Ich hoffe, dass mich jetzt alle gut sehen können. Ganz egal, ob du heute das erste Mal hier bist oder eigentlich jeden Sonntagmorgen hier bist, ob du mich siehst oder ob du zuhörst, das Team, das diesen Gottesdienst vorbereitet hat und jetzt auch durchführt, heißt jeden hier herzlich willkommen. Es wird. Dieser Gottesdienst bietet die ganze Fülle einer lebendigen Gemeindefamilie. Wir haben eine Kindersegnung, wir haben eine Gemeindeaufnahme, wir haben eine Verabschiedung. Wir zeigen euch ganz viel von sommerlichen Aktivitäten und laden zu weiteren ein. Ich kann des Guten gar nicht genug erwähnen. Gottes Gegenwart ist aber Mittelpunkt und Ziel von allem. Ich glaube fest, dass er jetzt hier ist und uns begegnen möchte. In Worten, durch die Predigt, in Liedern, die wir singen, in der Feier des Abendmahls und auch in jedem Gebet. Gott ist heute Morgen hier und das ist nicht nur unglaublicher Grund zur Freude, sondern ich bin auch ganz gespannt, wie er uns und unser Leben heute an diesem Sonntagmorgen verändern will, unseren Blick neu ausrichten will. Und da dürft ihr ganz, ganz viel erwarten. Gott liebt es, wenn wir mit ihm sprechen. Und ich lade euch ein, aufzustehen, damit ich das stellvertretend für uns alle jetzt tun kann. Großer Gott, barmherziger Vater, allmächtiger Schöpfer, ich lobe und preise dich für deine Liebe und Nähe. Du kennst jeden hier von uns mit all seinen Freuden und Belastungen. Du hast uns alle im Blick. Wir bitten dich, dass du alles jetzt zur Seite schiebst und uns ganz frei machst, um in deine Nähe zu kommen. Ich weiß, dass ich mir nichts mehr ersehne, als dorthin zu kommen, und du auch. Du willst mich ganz in deiner Nähe haben, in deiner Herzensnähe. Danke, Vater, dass ich dir so kostbar bin. Amen. Das nächste Lied, was wir singen, heißt 10.000 Gründe. 10.000 gibt es nicht, aber doch ein paar für einen neuen Fassadenanstrich unseres Gemeindehauses. Und dafür wollen wir gerne reichlich zusammenlegen. Ich habe überlegt, wenn jeder vielleicht 1.000 Cent gibt, dann wird es wunderschön erstrahlen. Lasst euch einladen zu singen und zu geben.
Wir wollen in diesem Gottesdienst die kleine Lydia Arschid segnen. Und ich bitte jetzt mal, dass die Eltern nach vorne kommen und der Vater, Hassan. Und wir freuen uns, also der Großvater, Entschuldigung, er der Vater von der Mutter. So ist das. So. Hallo. Ja, die Lydia sieht schon so aus, als ob sie sich ganz doll auf den Segen freut. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern: Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und so wie Jesus die Kinder gesegnet hat, so wollen wir heute auch die kleine Lydia segnen. Jesus hat Kinder wertgeschätzt, sie waren ihm wichtig und das wollen wir auch mit dieser Segnung zum Ausdruck bringen. Wir wollen die Verheißung Gottes, den Segen Gottes für Lydia erbeten. Wir wollen ihnen diesen Segen ihr zusprechen. Und Segen, das heißt doch, dass der ewige Gott, der Himmel und Welt geschaffen hat, dieses kleine Menschenkind ansieht, ihr durch Jesus freundlich zugewandt ist und bei ihr in ihrem Leben sein will, in schönen und in schweren Stunden. Jesus ist auch für die kleine Lydia gestorben, damit sie das Wunder der Vergebung in ihrem Leben erfährt. Und für diejenigen von uns, die neu heute Morgen hier sind, dieses, was wir hier praktizieren mit der Kindersegnung, das ist keine Form von trockener Kindertaufe. Die Lydia wird durch diese Segnung auch kein Christ, sie wird auch kein Gemeindemitglied, aber wir wollen ihr Gottes Segen zusprechen. Und jetzt muss ich mal gerade die Segenskarte holen. Der Spruch, der Segensspruch, den ich ausgewählt habe, ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 38 bis 39. Und das möchten wir gerne der Lydia zusprechen. Es heißt dort: Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte jetzt für die kleine Lydia beten und sie segnen. Und ich bitte, dass wir als Gemeinde dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, danke für die kleine Lydia. Danke, dass du ihr das Leben geschenkt hast. Danke, dass du Laila und Firas mit ihr beschenkt hast. Sie ist deine Gabe. Und Jesus, wir bitten dich, dass du deine Hand schützend über Lydia hältst, dass du sie mit deinem Heiligen Geist umgibst, lange bevor sie das in Worte fassen kann, dass sie das in ihrem Herzen spürt, dass du, Jesus, bei ihr bist, dass du der Grund ihres Friedens und ihrer Geborgenheit bist. Wir bitten dich für die Eltern, für Laila und Firas, dass sie, Jesus, deine Liebe ihr vorleben können und deinen Segen durch sie zu Lydia fließt. Darum bitten wir dich, Herr. Liebe Lydia, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr sieht dich freundlich an und schenkt dir seine Liebe. Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und schenkt dir Glück und Frieden. Amen.
Wir beten weiter. Das ist übrigens, Nazir Ashid, der andere Großvater hier, der betet mit mir auf Arabisch im Herzen auch. Bissallim aibil alim. الآية اللي هي نقينا إياها لليديا موجودة برسالة رومية فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. يا رب نشكرك لأنك إله صالح ولأنه محبتك ظاهرة لنا. محبتك ظاهرة بكل ما تعمله في حياة كل واحد منا. نشكرك من أجل عملك الصالح في هيدي العائلة الجديدة ليلى وفراس. نشكرك من أجل هيدي الهدية الحلوة اللي عطيتهم إياها اللي هي ليديا. نترجاك كمجتمعين ككنيسة في هذا الصباح أنك تضع البركة خاصة على هذا الطفل وتعطيه أنه يتعرف عليك من صغره. خلي ليديا تفهم محبتك من هي وصغيرة وتقترب منك من هي وصغيرة. مترجاك أنك تعطي الأهل وتعطي الست والجد الستوت والجدود حكمة لحتى يربوها بخوفك. باسم يسوع استجيب. آمين.
آمين.
Ja, dann dürft ihr jetzt wieder auf eure Plätze gehen. Ich gebe euch das.
Der Mike Müllerbauer hat für die Geburt seines ersten oder anlässlich der Geburt seines ersten Kindes ein ganz tolles Segenslied geschrieben. Und das wollen wir der Lydia einfach auch singen.
Den Eltern auch.
Wir wünschen dir, dass du im Leben dankbar bist und auch wenn's schwierig wird, das Gute nicht vergisst. Wir wünschen dir, dass all das Schöne dich glücklich macht. Wir wünschen dir, dass du den Spaß niemals verlierst, über dich lachen kannst, wenn du dich mal blamierst. Wir wünschen dir, dass du dich selber nicht so ernst nimmst. Wir wünschen dir, dass du zu dir selber ehrlich bist und bei allem, was du denkst, niemals vergisst. Er ist für dich da. Wir wünschen dir, dass du die Leichtigkeit behältst und du dich nicht am Tag mit tausend Sorgen quälst. Wir wünschen dir, dass du weißt, dass einer für dich sorgt. Wir wünschen dir, dass du mit ganzem Herzen liebst, du Vertrauen schenkst und anderen vergibst. Wir wünschen dir, dass du geben und nehmen kannst. Wir wünschen dir, dass du zu dir selber ehrlich bist. Und bei allem, was du denkst, niemals vergisst. Er ist für dich da.
Gefangene Nummer 735, deine Kaution ist bezahlt. Du bist frei.
735? Moment, das bin ja ich. Das kann nicht sein. Wer sollte denn mich freikaufen? Nee. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, das kann doch gar nicht sein. Nee. Also, das, was ich gemacht habe, das war richtig schlimm. Das kann ich mir selber kaum verzeihen. Wie sollte jemand anders das bezahlen? Das bin ich gar nicht wert. Wer sollte da? Nein. Es muss ein Irrtum sein. Ich muss hier bleiben.
735. Du bist frei.
Das ist ja Unfassbar. Also, das kann ich jetzt aber wirklich nicht glauben.
RTL wäre stolz und hätte sich um diese Geschichte gerissen. Und auch die Bild würde über Wochen titeln. Die Illustrierten wären voll von neuen Enthüllungen und neuen Intrigen. Diese Geschichte bietet so viel, die ist die perfekten Voraussetzungen für eine richtig gute Daily Soap, die man so richtig ausschlachten kann. Tränen, Intrigen, Feindschaft und Konflikte. Was will man mehr? Mit so einer Familiengeschichte macht man richtig Geld. Aber diese Familiengeschichte, über die wir reden, die hat nichts mit Laila und ihrer Familie zu tun. Und sie spielt auch nicht in irgendwo einer Großstadt in Assi-Deutschland, sondern es ist die Geschichte von Jakob mit seinen Frauen und seinen Söhnen. Die Geschichte von Jakob und Josef und Benjamin und Ruben und Levi und wie sie alle heißen. Und der Bibeltext, den wir heute da genauer anschauen wollen, der steht ganz am Ende von dieser großen Familiengeschichte. Da heißt es in dem ersten Buch Mose in Kapitel 50, in den Versen 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie sie so übel an dir getan haben. Und nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die Geschichte, die wir hier gelesen haben, ist das Ende in Kapitel 50 von einer Geschichte, die einige Kapitel davor beginnt, die viele Seiten davor beginnt in Kapitel 37. Da ist dieser Jakob der Vater von 12 Söhnen und er hat einen Lieblingssohn, den Josef. Und er macht daraus auch keinen Hehl. Er kleidet ihn schön, er schmückt ihn mit teuren Gewändern. Und Josef, der hat ganz seltsame Träume. Träume, wo er Bilder sieht, wo sich Sterne vor der Sonne verbeugen. Ein Bild für seine Brüder und ihn. Und er geht zu seinen Brüdern und erzählt ihnen das alles. Ihr werdet euch mal verbeugen von mir. Gar nicht so umsichtig und gar nicht so liebevoll. Und das passiert mehrfach. Und die Brüder, die werden richtig sauer. Die werden eifersüchtig auf ihn und das treibt sie so weit, dass sie ihren eigenen Bruder töten wollen, weil sie es so ärgert. Einer von den Brüdern kann einen Mord am eigenen Bruder verhindern und sagt: Lasst ihn uns bloß in die Sklaverei verkaufen. Die Schuld, wenn wir ihn umbringen würden, wäre zu groß. Lasst ihn uns nur verkaufen. Und Josef kommt in das Land Ägypten und dort geht es ganz schön zur Sache. Das könnt ihr gerne mal nachlesen in den Kapiteln 40 und folgende im ersten Buch Mose. Er kommt zu einem Mann namens Potiphar, er steigt auf, er bekommt Ansehen, aber durch Intrigen muss er ins Gefängnis, durch falsche Anklage und Verleumdung. Ganz unten ist er im Gefängnis über eine lange Zeit, kommt dann durch wundersames Geschehen nach oben und schafft es bis an die zweite Stelle im gesamten Reich in Ägypten. Er ist eine Stelle unter dem Pharao, der zweitmächtigste Mann im Land. Und es bricht eine Hungersnot aus. Und Ägypten hat sich dank Josefs Weisheit darauf vorbereitet, auf diese Hungersnot. Aber die Brüder mit ihrem Vater Jakob, die haben Hunger. Und Jakob sagt, geht nach Ägypten, holt Korn. Und die Brüder machen sich auf die Reise, kommen nach Ägypten, um Korn zu kaufen und treffen nach vielen Jahren ihren Bruder Josef, den sie jetzt nicht mehr erkennen. Und dann geht auch nochmal so eine Zeit los, die auch nicht so ein bisschen schön ist, denn Josef fängt an, seine Brüder zu prüfen. Er stellt ihnen Fallen, er stellt sie auf die Probe und möchte wissen, ich gebe euch nur etwas, wenn ihr euch gebessert habt, wenn ihr euch verändert habt. Und tatsächlich, die Brüder haben sich verändert. Sie opfern sogar das eigene Leben für das eines anderen Bruders und sagen, ich springe dafür in die Bresche, wir halten zusammen. Und irgendwann spitzt sich das zu und auf dem Höhepunkt des Konfliktes gibt sich Josef unter Tränen seinen Brüdern zu, offenbaren Überraschung, Staunen, Versöhnung. Die Brüder und Josef fallen sich um die Arme. Jakob kommt mit der ganzen Familie nach Ägypten. Es gibt eine neue Hoffnung, es gibt Essen. Sie haben ein Land, ein Stück des Landes, in dem sie leben können. Und dort können sie friedlich ruhen. Jakob wird alt, der Vater, und er segnet jeden seiner Söhne. Und mit einem lebenssatten und erfüllten Leben stirbt er am Ende. Und die Brüder mit Josef und der ganzen Familie ziehen hin, um ihn zu begraben. Das wird über Wochen lang zelebriert und es wird getrauert. Und sie kehren dann heim. Ende gut, alles gut. Ja, aber überhaupt nichts ist gut. Also erstmal, dass die Geschichte voll ist von Bosheit, von Intrigen und dass es darunter und drüber geht, von Konflikten, von seltsamen Familienkonstellationen. Und jetzt lesen wir den Abschluss dieser ganzen Geschichte. Also dort, wo jetzt wirklich das Happy End stattfinden müsste. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Und dann lesen wir diesen Text, der ja zu Anfang überhaupt nichts davon spricht, dass da irgendwas gut ist. Da lesen wir direkt, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Die Brüder standen noch gemeinsam am Grab und kurz danach haben sie solche Angst, denn jetzt, wo der Vater tot ist, da könnte sich Josef rächen. Da könnte er das Böse vergelten. Vielleicht hat er ja nur gute Miene zum bösen Spiel die ganze Zeit gemacht. Lass den alten Vater mal sterben, dann kommt meine Zeit. Jetzt könnte er Vergeltung üben, jetzt könnte er sich rächen. Wer soll ihn noch aufhalten, diesen zweitmächtigsten Mann des Landes? Müssen wir um unsere Familie und unsere Kinder fürchten? Und könnt ihr das nachvollziehen? Als ich ja diese Kapitel gelesen habe, dachte ich eigentlich, warum haben die denn Angst? Also nach Kapitel 45, wo diese Versöhnungsgeschichte beschrieben wird von den Brüdern, die sich um den Hals fallen, dachte ich, das ist doch geklärt. Die böse Tat, die liegt jetzt Jahrzehnte hinter ihnen, bestimmt 40 oder 50 Jahre. Die haben alle schon eigene Kinder und Enkelkinder bekommen. Und so lange liegt die Zeit dahinter und eigentlich ist die Versöhnung ja auch eingetreten. Eigentlich ist es doch gut, aber da ist solche Angst und solche Furcht. Und sie haben solche Angst, dass Josef sich rächen könnte. Obwohl es dafür gar keinen Anhaltspunkt gibt. Aber dennoch ist da so viel Angst und Furcht. Unfassbar, oder? Wie lange diese Brüder gefangen sind, wie lange sie mit ihrer Angst schon leben. Und jahrelang kann Angst in Familien Dasein. Lange kann Furcht in Familien herrschen, weil das Thema Schuld ein ganz heikles ist. Und ich stelle mal die These auf, dass wenn ich hier jetzt durch die Reihen gehen würde und den ein oder anderen von euch befragen würde über Familiensituationen und was bei euch so abgegangen ist in den Familien, dann denke ich, dann könnten wir Ähnliches hören wie die Josefsgeschichte. Dann würden wir ähnliche Themen hören und vielleicht sogar noch krassere Geschichten. Missgunst, Neid, Bosheit, Ärger, Machtausübung, all das ist doch sehr menschlich und kommt dort am stärksten zu tragen, wo wir Menschen am engsten miteinander verbunden sind, in unseren Familien. Und das Spannende ist, dass mit dem Vergehen von Zeit, nach 10, 20 Jahren, die Schuld nicht einfach weg ist. Die trägt sich nicht von selber ab, sondern die Schuld bleibt immer noch vor Augen. Und die Brüder, die wissen ganz genau um ihre Schuld. Die wissen, da stimmt was nicht. Und unsere Schuld ist so groß, der wird sich bestimmt rächen. Josef wird bestimmt Rache nehmen. Und sie sind so verängstigt, dass sie nicht mal selber zu Josef gehen können, sondern dass sie jemanden vorschicken und im Namen des Vaters ausrichten lassen. Der Vater will, dass ihr euch vertragt, dass das jetzt gut wird, dass vergeben wird. Und wir wissen nicht, ob das Jakob wirklich gesagt hat. Es steht nirgendwo im Text, also sie könnten es erfunden haben. Aber vielleicht hat Jakob auch geahnt, da ist immer noch irgendwas. Auf jeden Fall schicken sie jemanden hin, der eine Nachricht überbringt. Und zweimal bitten die Brüder darin um Vergebung. Zweimal wünschen sie sich, dass ihre Schuld, ihre Missetat vergeben wird. Und während die Schuld und die Angst auf der einen Seite der Brüder so groß ist und so eindrücklich ist, so ist doch die Reaktion von Josef für mich fast noch eindrücklicher. Der weint. Und das nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Josef weint einfach nur. Vielleicht, weil er so bewegt war, dass die Brüder den ersten Schritt jetzt doch gehen. Vielleicht auch totales unverständlich. Wie könnt ihr nach so vielen Jahren immer noch solche Angst haben? Vielleicht hat er aber auch geweint, weil er sich erinnert hat an das, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ist das aufgebrochen nochmal. Es bleibt Spekulation, warum am Ende Josef geweint hat. Aber dieses Weinen, das muss so tief gewesen sein, dass die Brüder sagen, komm, dann gehen wir persönlich hin. Und sie kommen persönlich und obwohl sie nicht nochmal in Worten die um Vergebung bitten, ist doch das, was sie tun, noch eindrücklicher. Sie fallen auf die Knie und sie sagen, wir wollen deine Knechte sein. Wir sind nicht mehr deine Brüder. Unsere Schuld ist zu groß, aber lass uns deine Knechte sein. Sie brauchen Vergebung, das lässt sie nicht mehr los. Und wie ist die Antwort von Josef? Eines wird ganz klar in der Anrede von Josef an die Brüder. Es gibt nichts, was Josef ferner gelegen wäre als Rache. Er hatte keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, sich zu rächen oder jetzt die Chance nach dem Tod des Vaters zu nutzen, um die Sache nochmal aufzurollen und den Brüdern richtig was reinzudrücken, zu sagen, jetzt zahle ich euch heim. Ihr habt ja nichts gespürt die ganze Zeit, aber jetzt geht's los. Davon lesen wir nichts. Für Josef war die Geschichte nach Kapitel 45 in dieser Versöhnung mit den Brüdern, in diesem Umarmen, da war die Sache geklärt. Die Sache war gut für ihn. Für ihn war da das Thema nicht mehr auf dem Tisch. Und darum kann er auch diese ersten Worte sagen, fürchtet euch nicht. Und diese Worte, die haben es in sich, denn das sind eigentlich die Worte, die Gott zu seinem Volk sagt, die Gott zu den Propheten sagt, wenn er sie beruft, die Gott immer dann sagt, wenn er seinem Volk Heil ankündigt. Das sind ganz besondere Worte. Fürchtet euch nicht, euch steht kein Unheil bevor. Ihr braucht keine Angst zu haben, es ist gut. Es ist jetzt eine Situation, wo ich nicht an Rache denke, wo ich euch nicht was Böses antun will. Und wie auch, Gott hat doch bereits gehandelt. Gott hat doch gewirkt. Und Josef drückt das damit aus und sagt, bin ich an Gottes Stelle? Bin ich denn in der Position, euch jetzt etwas Böses zu wollen? Wer bin ich denn, dass ich auf Rache aus bin? Und ich finde, das, was Josef sagt, hat einige Punkte, die mir wichtig geworden sind, dafür, wie Vergebung und das Thema Vergebung auch in Familien ein Thema sein kann, sodass es eben heilsam wird, sodass keine Partei sich fürchten muss. Und das Erste ist für mich das Grundlegende im Thema auf Schuld in Familiensituationen oder auch in Beziehungen. Schuld wird benannt von Josef. Schuld bleibt Schuld, das böse Handeln der Brüder bleibt böses Handeln. Auch nach 5 Jahren, auch nach 10 Jahren, auch nach 15 Jahren. Josef sagt nicht, Schwamm drüber. Oh, es ist schon 10 Jahre her, verjährt. Diese Schuld verjährt nicht. Es bedeutet auch nicht, so tragisch war das doch alles nicht. Es ist ja doch noch irgendwie geworden. All das macht Josef nicht, sondern er sagt ganz klar, die Schuld ist Schuld und es war böse. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Ein erster Schritt von Vergebung ist, dass auch offen über die Schuld gesprochen werden kann. Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung heißt nicht, dass man das Thema nie mehr behandelt. Das hat nichts mit Vergebung zu tun, sondern Vergebung bedeutet gerade, dass die Schuld nochmal auf den Tisch kommt und auch benannt werden darf. Und ein zweiter Gedanke, der auch grundlegend ist für Vergebung: Josef verzichtet auf seine Machtposition. Und das in mehrerer Hinsicht. Erstens war er der Zweite im Land, in Ägypten, der hätte so gut wie alles machen können und das wäre ihm durchgegangen. Und zweitens war er auch im Recht. Die Brüder kommen ja zu ihm, sie werfen sich nieder vor ihm. Sie haben mir gesagt, wir sind nur noch deine Knechte. Wie leicht wäre es gewesen, dass Josef Macht ausübt, dass er sagt, so, jetzt müssen wir mal Klartext reden. Ich sag euch, wie es lang geht. Die und die Sachen. Aber das macht er nicht, denn er tritt einen Schritt zurück und er hat diese Erkenntnis, die für mich zentral geworden ist für dieses Thema Vergebung. Er sagt, bin ich denn an Gottes Stelle? Bin ich an der Stelle von diesem einen Gott, dem einen Richter, dem einen, dem es zusteht, über Schuld und Nichtschuld, über böses Handeln oder nicht böses Handeln zu urteilen und darüber zu sprechen, ein Urteil zu sprechen? Bin ich denn in der Position, dass ich mir anmaße, diese Macht auszuüben? Er verweist stattdessen auf Gott. Und Josef, er hat selber in seinem Leben erkannt, dass Gott etwas getan hat in all diesem Bösen. Dass Gott gewirkt hat, das hat er für sich entdeckt. Und dass Gott schon offensichtlich ein Urteil gesprochen hat. Und das lesen wir auch. Gott gedachte, es gut zu machen. Gott gedachte, das Böse, das geschehen ist, gut zu machen. Und Josef sagt auch nicht, ja, das war eh immer meine Idee mit der Vergebung, das lag mir schon ganz toll auf dem Herzen, ich bin der große Held der Geschichte. Josef redet überraschenderweise sehr, sehr wenig in diesem Gespräch von sich selber. Ganz am Ende spricht er von sich. Aber sonst spricht er von dem, was Gott getan hat und wie Gott handelt. Und das, denke ich, ist eine weise Einsicht und eine Weitsicht, dass Vergebung nicht die Idee von Menschen ist. Und dass, wenn das Thema Vergebung auf dem Tisch kommt, das kein Thema ist, wo zwei Menschen einfach miteinander in Kontakt kommen, sondern dass es eine grundlegendere Einsicht gibt, dass Gott es ist, der Vergebung sich wünscht und der Vergebung auch ermöglicht. Und ein drittes, das, was Josef macht, ist allerdings wichtig. Er spricht nicht davon, ich bin der große Vergeber, ich bin der, der ganz viel macht, aber er spricht es laut aus. Und er spricht es den Brüdern zu. Er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und ich denke, dass Vergebung natürlich auch im Stillen geschehen kann, im persönlichen Herzen, in der persönlichen Begegnung. Aber ich denke, es hat auch einen sehr wichtigen Aspekt zu sagen, ich spreche das aus. Hier ist Vergebung, hier ist etwas geschehen. Und das, was er sagt, das ist auch so die Essenz, also das, was man zusammenfassend sagen kann über diese ganze Geschichte. Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Das spricht er aus und spricht das den Brüdern zu. Es ist gut geworden, Gott hat es gut gedacht. Ein erster Gedanke von Josef, er verzichtet auf die Machtposition, er bekennt die Schuld der Brüder ganz klar, ohne es zu verheimlichen oder unter den Tisch zu kehren. Und ein drittes, er spricht aber auch Vergebung zu. Und was ist jetzt eigentlich Gottes Rolle? Was hat jetzt Gott eigentlich in dieser ganzen Geschichte gemacht? Wenn man die Kapitel sich durchliest nacheinander, dann fand ich, es ist überraschend, wie wenig wir eigentlich von Gott hier lesen. Eher in so Nebensätzen wird das mal erwähnt. Eher so indirekt kommt man auf das Thema Gott zu sprechen. Nicht die große Stimme vom Himmel, so und so ist es, sondern das Thema wird eher sehr nüchtern betrachtet und nicht so besonders in den Vordergrund gedrängt. Auch etwas, was ich denke, was ja auch unser Leben oftmals widerspiegelt, dass Gott eben nicht wie vom Donner herunterspricht, dass wir mit einem mal wissen, so und so ist es, sondern dass es eher in Prozessen irgendwie sich eine Erkenntnis einstellt. Und ganz am Ende kann dieser Satz dann kommen, den Josef sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gott hat gehandelt, sagt Josef. Gott hat gehandelt. Denn er hat das, was ihr böse gedacht hat, zum Guten gewendet. Und was soll das bedeuten? Bedeutet das, dass all das, was böse geworden ist, Gott hat es so hingewurschtelt, dass es gerade noch irgendwie was Gutes draus wird? Der Josef ist ja aufgestiegen. Der hat jetzt die Familie, kann er versorgen. Ist das das Gute, dass doch irgendwie alles noch einen Sinn hatte und am Ende doch irgendwie, wenn wir einen Schlussstrich ziehen, sagen, wir sind im Plus raus. Wir addieren die Sachen und am Ende kommt was Gutes raus. Ich denke nicht, dass das die Position ist, wo dieser Text uns weitergeben möchte, denn den Brüdern ging es ja gut nach dem Tod des Vaters. Die hatten genug zu essen, die hatten eine Bleibe. Josef war in einer guten Position, aber da war es eben noch nicht gut. Das war noch nicht das, wo die Brüder gesagt haben, das ist jetzt gut für uns. Damit konnten sie wenig anfangen, weil sie in dieser Schuld immer noch gefangen waren. Deswegen denke ich, dass dieser Text uns nahelegt, dass es ja nicht heißt, das Gute wird irgendwie hingewurschtelt und irgendwie in einer Endsumme auf Null, dass man rauskommt, sondern das Gute wird von Gottes Gedanken umgedacht, heißt es dort im Text, umgewandelt, dass es etwas Gutes ist. Und was ist das? Für mich ist es, dass es Gott vergeben hat. Dass das Böse weiterhin dastehen darf, es ist und bleibt böse, aber Gott denkt es um, er gestaltet es um, er macht etwas Gutes daraus, indem er sagt, Vergebung steht und Vergebung macht es möglich, ohne dass das Böse überdeckt wird oder dass wir sagen, wir rechnen da was drauf, aber es ist vergeben und damit wird etwas Neues geschaffen. Damit entsteht eine neue Basis und ein neues Fundament, was in dem Text heißt, dass Gott am Leben erhalten will, ein großes Volk. Und Josef sagt das selber, ich kümmere mich um eure Kinder. Und das ist der Gedanke, dass diese Vergebung es eben ermöglicht, dass ein neues Leben erhalten wird und dass neues Leben entstehen kann. Fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Am Ende, ich sage das bewusst, ganz am Ende dieser Geschichte steht, dass ein Neuanfang möglich ist, trotz all der krummen Wege, trotz all der Konflikte, trotz all der schwierigen Situationen auch. Und das, weil Vergebung im Zentrum am Ende steht und Vergebung ermöglicht wurde. Und das Thema Vergebung ist vom Neuen Testament her, merken wir das noch viel stärker, dass das das zentrale Anliegen ist. Dass Vergebung, Versöhnung Gottes Anliegen ist, weil wir Menschen das brauchen. In unserer Zerbrochenheit, in unseren zerstörten Beziehungen ist es das Thema, was wir zu hören brauchen. Und im 2. Korintherbrief gibt es eine Stelle, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und dann heißt es dort, darum bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist Gottes Anliegen. Es ist Gottes Botschaft, Vergebung für alle Menschen und für dich und auch für unsere Familiensituationen. Und ich denke, dass wir auch heute, auch an diesem Tag, es nötig haben, diese Vergebung neu zu hören. Vor allem denke ich das in Bezug auf unsere Familiengeschichten. Und vielleicht geht es dir so wie den Brüdern, da ist etwas in der Vergangenheit ganz weit hinten. Es ist, liegt vielleicht auch lange zurück, aber du denkst dir, es ist noch nicht gut geworden. Da ist etwas, es ist eben noch nicht gut. Da ist Angst, da ist auch Furcht bei mir. Ich kann dem oder derjenigen aus meiner Familie nicht gut begegnen. Ich wünsche mir, dass das geklärt wird. Oder vielleicht geht es dir so wie Silke, dass du in deiner Schuld verharrst, in dem, dass du unfrei bist und sagst, ich kann es nicht glauben und fassen, dass ich wirklich frei bin. Zu groß ist meine eigene Schuld. Ich kann es nicht glauben, dass ich frei werde. Gerade dann brauchst du den Zuspruch der Vergebung und diesen Aufruf, ja, du bist frei, tritt heraus aus deinem Gefängnis, aus dem, dass du dich selber dafür anklagst. Und vielleicht kannst du auch das von Josef nachvollziehen. Für dich ist die Sache in deiner Familiengeschichte geklärt. Du hast für dich das klären können und sagen, wir haben das doch. Wir haben das damals doch besprochen, das ist doch gut. Aber die begegnen in Beziehungen Menschen, die immer noch an den alten Geschichten, immer noch sich festklammern, die sagen, da ist doch nicht, da muss doch noch mal was. Vielleicht ist das für dich ein Gedanke zu sagen, ich spreche bewusst meiner Familie auch noch mal zu, Gott hat es vergeben. Und auch ich konnte es vergeben, auch ich konnte ja dazu sagen. Für mich ist die Sache geklärt. Vielleicht kannst du dieser Person dann konkret zusprechen, fürchte dich nicht, du brauchst dich nicht mehr fürchten. Du brauchst auch nicht mehr angeklagt zu sein, Gott vergibt dir. Und vielleicht sitzt du da und sagst, Simon, so weit bin ich noch nicht. Ich stehe eben noch nicht am Ende von einer Geschichte, sondern ich stecke noch mittendrin. Für mich ist der Schmerz und auch das, was zerbrochen ist, das, was eben nicht heil geworden ist, für mich ist das noch zu nah dran. Ich kann nicht einfach sagen, es ist gut. Ich kann auch noch nicht mal sagen, Gott hat es gut gewendet. Und dann ist das okay, denn auch die Geschichte zeigt uns, am Ende steht die Vergebung. Nach 13 Kapiteln und nicht am Anfang. Aber vielleicht ist ein erster Schritt möglich, dass du sagst, ja, das ist ein Thema. Und wenn du das nur sagen kannst, ja, das ist ein Thema für mich. Gott, hilf mir dabei, dass da was Neues wachsen kann. Vielleicht kannst du da einen Schritt gehen in diesem Prozess. Gott ist derjenige, der Vergebung schafft und ermöglicht dadurch, dass er Jesus Christus gesandt hat. Dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist. Gott ist derjenige, der die Initiative ein für alle Mal getroffen hat, um zu sagen, Vergebung ist mein Thema. Das will ich, dass die Menschen das erleben, damit sie Leben erhalten bekommen. Damit du leben kannst und dass es einen Neuanfang für dich gibt. Und wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Das Mahl, wo auch Jesus die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, kommt ihr zu mir, ich lade euch ein an meinen Tisch. Ich lade euch ein, teilzuhaben an meinem Leben. Ich habe mein Leben gegeben, damit Vergebung für dich möglich ist. Und vielleicht kannst du auch in diesem Abendmahl, wenn wir das nachher hören, dass wir an einem Brot teilhaben und darum, die wir so viele sind, eins sind, zu einer Familie gehören. Lass dich zum Abendmahl einladen mit deiner Schuld, vielleicht auch mit deinem Versagen, mit deinen zerbrochenen Lebensgeschichten und Familiengeschichten. Jesus weist dich nicht zurück, sondern Jesus begegnet dir im Abendmahl und sagt, fürchte dich nicht, deine Schuld ist dir vergeben. Lass uns einen Moment der Stille haben, wo wir das kurz nachklingen lassen können. Jesus, du weißt um unser Leben, du weißt um unser Inneres, um unsere Schuld, die uns anklagt. um unsere Zerbrochenheit, die wir erleben haben, dort, wo andere Menschen schuldig an uns geworden sind. Danke, dass wir diese Schuld benennen dürfen, dass wir es nicht vertuschen müssen, sondern dass wir ehrlich sein können und dass trotzdem du sagst, es gibt einen Weg der Vergebung, es gibt, dass etwas Neues wachsen kann und dass es gut sein darf am Ende. Danke, dass das auch im Abendmahl sichtbar werden darf für jeden Einzelnen von uns. Herr, rühre du uns an und schenk, dass wir deine Botschaft der Vergebung, dein Anliegen der Vergebung heute neu erfahren dürfen in unserem eigenen Leben, aber vor allem auch in unseren Familien, dass dort Vergebung entstehen kann und daraus etwas Neues wächst. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.
Ja, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern wollen, dann ist das die Einladung von Jesus zur Lebensgemeinschaft mit ihm. Er lädt jeden Einzelnen uns von uns persönlich ein. Und wenn du das Abendmahl nimmst, dann sagst du dazu ja. Wenn du das vielleicht noch nicht kannst oder auch nicht willst im Moment, dann bleib einfach auch sitzen. Komm an deinem Platz zur Ruhe und genieß, dass die Band nachher schon ein bisschen spielt. Jeder andere ist eingeladen. Hier vorne sind Tische vorbereitet. An den Seiten sind Tische vorbereitet. Ich bitte die Helfer, schon mal zu den Seiten zu gehen. Und wir wollen in Gruppen von ungefähr 12 bis 15, ich stelle immer wieder fest, wir können gar nicht so genau zählen, uns um die Tische stellen. Ihr seid dann eingeladen, den Kelch zu nehmen. Wer möchte, nimmt einen einzelnen Kelch. Damit er aber in der Gemeinschaft bleibt, gibt er den großen Kelch dennoch weiter und nimmt dann erst den kleinen. Seid herzlich eingeladen. Ich bitte die Technik und auch die Band zuerst zu kommen, denn die haben hinterher keine Gelegenheit mehr, wenn sie schon spielen, und alle anderen dann sich dem anzuschließen.
Einsetzungsworte aus dem Matthäusevangelium. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot. Er dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Und ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Jesus Christus lädt ein und spricht: Siehe, es ist alles bereitet. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauert. Amen.
Kommt ihr.
Thank you. Sehe das Kreuz und nicht anders muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz. Komm und glaube, ruft es mich. Kein anderer Weg, der zu Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich sehe das über alles hoch erhöht. Ich sehe das Kreuz, Gottes Liebe für die Welt. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, ich bin und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Du litest und starbst, hast für uns bezahlt. Du hast uns gezeigt, was groß zu sein heißt. Wird der Bann des Vaters erfüllt, der Weg ist jetzt frei und wir werden auferstehen.
du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Er ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt. Oh, er ist ein Gott wie du, nicht für stehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde
durch
baute Hände, öffne mir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin. Und mach mir klar, was du sagst. Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Und deine Liebe, die befreit durch deine Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen und erkennen, welchen Mensch du in mir siehst.
Wir beten, dass du uns befreist. Denn ohne Liebe sind wir nichts, sind arm und bloß vor dir. Erfülle uns mit Liebe. Komm, mach uns frei, einander zu lieben. Fülle uns neu mit deinem Leben. Tauch uns hinein in diese Fluten. Wasch uns ganz rein, während wir beten. Deinen Geist. Wir beten, dass du uns befreist. Denn ohne Liebe sind wir nichts, sind arm und bloß vor dir. Erfülle uns mit Liebe, Herr. Komm, mach uns frei, einander zu lieben. Fülle uns neu
zu lieben. Fülle uns neu mit deinem Leben. Tauch uns hinein in diese Fluten. Wasch uns ganz rein, während wir beten. Wasch uns ganz rein, während wir beten.
Ja, du bist gut, Herr, haben wir gesungen und heute Morgen wieder und wieder dieses lebensverändernde Geschenk der Vergebung angereicht bekommen. Ich hoffe, dass ihr alle diese Fülle gespürt habt und das für euch mit dem Herzen nach Hause nehmen könnt, vielleicht weiter bewegen könnt. Es hat sich jemand bewegen lassen, zu uns in unsere Gemeinde zu kommen und den wollen wir jetzt aufnehmen.
Also ich habe mich jetzt nicht bewegen lassen, aber wir bitten mal den Johannes Khatab zu uns. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Lieber Johannes, du hast dich von Gottes Liebe bewegen lassen. Du hast uns im Aufnahmegespräch und dann auch hier in der Gemeinde, als du ein Stück berichtet hast, erzählt, wie Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid, wie dieser Jesus dich berührt hat und wie du zu diesem Jesus gehörst jetzt. Und du hast dich vor einiger Zeit taufen lassen. Du möchtest gerne auch zu unserer Gemeinde dazugehören. Und wo tust du das schon? Du bist an vielen Stellen dabei, auch gestern bei unserem Sommerfest. Warst du ganz mittendrin. Aber wir wollen dich heute als Mitglied aufnehmen. Das als ein Zeichen, dass du zu uns gehörst. Und ich lese dir den Bibelvers vor, den ich dir zu deiner Aufnahme in unserer Gemeinde ausgesucht habe. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, der Vers 1 und die Verse 14 bis 16. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt, und von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: Abba, Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Ich gebe dir das schon mal. Und ich möchte jetzt für Johannes noch beten, und auch dazu bitte ich, dass wir als Gemeinde aufstehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du Johannes zu dir gerufen hast durch Jesus. Und lieber Vater im Himmel, danke, dass Johannes geantwortet hat, dass er sich hat taufen lassen, dass er zu dir gehört, als dein Sohn. So haben wir das gehört. Und danke, dass wir heute Johannes in unsere Gemeinde aufnehmen. Und Jesus, wir danken dir für den Reichtum, den du uns mit Johannes schenkst. Wir bitten dich, dass wir für ihn als Gemeinde zum Segen sind, dass er in unserer Gemeinde all das empfängt, was er braucht, um im Glauben zu wachsen, was er braucht an Unterstützung, Ermutigung und Hilfe. Und wir bitten dich, Jesus, auch, dass wir durch Johannes gesegnet werden, durch den Reichtum, den du in ihn hineingelegt hast, an Begabungen, an Persönlichkeit, an Prägung. Jesus, so bitten wir dich um deinen Schutz und Segen für einen gemeinsamen Weg. Und wir preisen dich, Jesus, dass du uns als Gemeinde zusammengestellst. Danke dafür. Amen.
Ja, zwei Menschen, die Dortmund mit ihrem Glauben ganz entscheidend geprägt haben, auch unsere Gemeinde ganz entscheidend geprägt haben, sind weiter unterwegs. Sie haben auch mich viele Jahre geprägt in ihrer Aufgabe als Hauskreisleitung und auch persönlich. Und zu mir nach vorne bitte ich jetzt Marion und Gerd Meichel. Wir wollen Sie heute so ein bisschen verabschieden. Danke. Sie haben immer gern das Wort. Das soll natürlich auch gehört werden. Er kennt mich.
Ja, es ist nicht ganz ein Abschied aus der Gemeinde, jedenfalls vorerst nicht für die nächsten Jahre, sondern es ist ein Abschied aus dem Gottesdienst. Ihr werdet uns für dahin sehr selten nur noch sehen, weil wir schon umgezogen sind in das schöne Örtchen Lüneburg zu Kindern und Enkeln, die dort ganz in der Nähe sind und die nach uns verlangen und wir nach ihnen. Und wir sind letzte Woche ja schon umgezogen und können nur sagen, es ist wunderbar dort, ihr könnt alle mitkommen. Da das nicht geht und wir ja auch hier die Sterne im Norden Aufgabe noch weiter erfüllen wollen, haben wir hier ganz in der Nähe in der Hellerischen Straße sogar eine kleine Wohnung gemietet und werden da hin und wieder sein, aber meistens eben, weil die Arbeit in der Woche ist, in der Woche und nicht am Wochenende. Das bewirkt, dass wir noch in der Gemeinde Mitglied sein werden die nächsten Jahre. Und ich möchte noch etwas da hinzufügen. Heute Morgen ist mir so deutlich geworden durch die Taufe der kleinen Lydia und die Aufnahme eben von Johannes.
Die Segnung.
Entschuldigung.
Macht ja nichts. Vergeben.
Es war auch nicht die trockene Taufe. Ja. Der Segnung von Lydia und das die Aufnahme von Johannes. Wie in den 17 Jahren, die wir jetzt hier in der Gemeinde sind, es sind ziemlich genau 17 Jahre gewesen, diese Gemeinde sich verändert hat. Und was wir an Reichtum gewonnen haben durch Mitglieder, die aus ganz anderen Ländern hier sind und auch hier in diesem Gottesdienst immer sitzen und sich beteiligen und mitwirken. Und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Und ich kann nur alle die, die davor Ängste haben, die noch ferne stehen, auch was die Integration anbetrifft, bitten und auffordern und ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Deutschland verändert sich, die Gemeinde verändert sich, wir werden uns auch verändern müssen. Ich bete, wir beten für die Gemeinde, dass sie diesen Weg, den sie so erfolgreich begonnen hat, auch weitergehen kann.
Ja, da hat Gerd mir ganz aus dem Herzen gesprochen. Das ist ein Reichtum, der uns immer wieder jubeln lässt. Ich habe noch eine persönliche Sache. Ich wollte ganz gerne die Chance nutzen, der Gemeinde zu danken für all die Unterstützung, die wir hier erfahren haben in unterschiedlichsten Bezügen. Ich persönlich ganz besonders während meiner Erkrankung. Ich bin durchgebetet worden und ich wollte euch gerne mit auf den Weg geben. Unterschätzt das Gebet nicht. Ich gestehe, ich habe es als junge Christin unterschätzt und ich habe erst begreifen müssen, was das heißt. Betet unsere Kranken durch, sie spüren es. Danke. Ihr bleibt bitte.
Ja, unterschätzt das Gebet nicht. Das ist Mahnung und Aufruf zugleich, für euch aufzustehen, denn wir wollen für Michaels beten.
Lieber Vater im Himmel, danke für Marion und Gerd, dass du sie uns als Gemeinde geschenkt hast. Sie waren in unserer Mitte. Sie haben sich in vielfältiger Art und Weise beteiligt und eingebracht. Wir sind reich gesegnet worden durch sie. Vielen Dank für die guten Jahre, die wir miteinander hatten. Und danke, dass die Gemeinschaft, die wir hatten, in guten und in schwierigen Zeiten gehalten hat. Und lieber Vater, wenn Sie sich jetzt auf den Weg machen, und es ist ein Abschied irgendwo auf Raten, ja, weil Sie auch immer wieder noch hier sein werden, wenn auch nicht im Gottesdienst, so wollen wir sie dankbar gehen lassen und wir wollen sie segnen. Vater, wir wollen sie segnen im Namen von Jesus, dass du sie auf ihrem Weg in ein neues Umfeld in Lüneburg, dass du ihnen dort den Weg ebnest, dass sie dort wirklich erleben, auch wie sie mit ihren Kindern und Enkelkindern in guter Weise die Gemeinschaft erleben, nach der sie sich gegenseitig beide gesehnt haben. Wir wollen beten, dass du sie bewahrst auf den Wegen, die sie hin und her zurücklegen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen beten, dass du sie dort auch in Lüneburg zum Segen setzt für andere Menschen, dass sie dort auch in der Gemeinde vor Ort dort einen guten Eingang finden und Wurzeln schlagen können. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir auch über die Grenzen von Ortsgemeinden hinweg zusammengehören als deine Kinder. Und wir preisen dich als unseren Vater im Himmel, der du uns als Brüder und Schwestern zusammenstellst. Amen.
Du darfst mich auch.
Dann möchte ich.
Der Klaus guckt mich an und sagt, du musst wissen, ob wir noch was singen. Ich gucke den Klaus an und sage, Klaus, entscheide, welches Lied. Ich glaube, es tut uns gut, dann hören wir noch kurz Ankündigungen danach. Dankeschön, Klaus. Ja, vieles, was auch in den Sommerferien noch anlebt und Gemeinde lebendig werden lässt, findet ihr auf der Rückseite. Eine Sache möchte ich herausgreifen, gerade weil wir Michaels jetzt gerade gesehen haben. Am 13. Juli ist wieder der internationale Abend der Begegnung, von dem Sie beide gerade gesprochen haben. Bitte nehmt das mit in euer Herz, betet dafür, wer Zeit hat, kommt und unterstützt. Wir haben gestern ein wunderbares Sommerfest verlebt und es gibt vielleicht noch gleich Fotos im Abspann. Was dazu auch immer gehört, ist, dass viele Leute sich engagieren, wunderbare Kuchen backen, viele Salate mitbringen und erstaunlicherweise vermehren sich diese Schüsseln und Tortenplatten in unserem Keller. Die Krasimira bittet herzlich darum, dass ihr dran vorbeigeht, wenn euch dran liegt, sonst wird es einfach weiter gespendet, geschreddert. Ich weiß nicht, welches Schicksal das erwartet. Macht es bitte gleich und heute. Es wird vielleicht vom Hai gefressen. Man weiß es nicht. Euch alle einladen möchte ich zur Gemeindeversammlung gleich. Ihr habt noch Zeit für eine Tasse Kaffee. Sie wird ein bisschen kürzer heute, seht es mir nach. Und ich möchte nicht verzichten, immer wieder hinzuweisen und einzuladen. Wenn dich in diesem Gottesdienst etwas berührt hat, wenn du merkst, da ist was aufgegangen in dir, vielleicht zum Bereich Vergebung, dann lass dich einladen, nimm dieses Geschenk an, dich bei den Betern auf den Bänken nochmal auszusprechen, nochmal begleiten zu lassen, nochmal deine Seele umfangen zu lassen mit Trost und Ermutigung. Sei ganz herzlich eingeladen. Simon Haug, unser Praktikant, ist jetzt so gut und spricht uns den Segen zu.
Steht bitte dazu auf. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Geht im Frieden Gottes. Amen.
Amen.